Der hat eine ganz schwierige Sache unternommen. Ich habe nach der letzten Bibelstunde gedacht, habe ich mich nicht übernommen mit so etwas. Aber ich habe mir dann gesagt, Willem, so heiße ich, Willem, habe ich mir gesagt, bleib dabei, diese Bibelstunde ist nicht eine Evangelisation, sondern zur Vertiefung in der Bibel. Zur Vertiefung, zum Wachstum im Glauben. Ich kann ja nicht ABC bloß lehren, sondern ich muss auch mal zu IJK kommen. Und das ist IJK. Richter 13, die Geschichte vom Simson, eine Geschichte, die vielen Menschen Anstoß und Ärgernis und Problem, eine Frage ist. Da erlebt ihn Zora, erst Richter 13, das ist heute 267 im Alten Testament. Da lebt ihn, haben Sie eine Bibel, Sie müssen die Bibel vor sich haben, sonst hat es gar keinen Wert. Im Stamme Dan, in Zora, lebt ein Mann namens Manoah mit seiner Frau. Und die Frau ist unfruchtbar und gebar nicht. Vers 3 jetzt. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr. Siehe, du bist unfruchtbar und gebierst nicht. Aber du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären. Man möchte gerade weitermachen, das Nachwort zu Jesus heißt, es ist beinahe ein Satz im Neuen, aus der Weihnachtsgeschichte, nicht? So hüte dich nun, dass du nicht Wein noch starkes Getränk trinkest und nichts Unreines essest. Denn du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, denn dem kein Schermesser soll aufs Haupt kommen. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an und wird anfangen, Israel zu erlösen aus der Philisterhand. Haben Sie Geduld, wir müssen einen großen Abschnitt lesen heute. Und darum ist gut, wenn Sie die Bibel vor sich haben. Da kam die Frau und sagte sie ihrem Mann an und sprach, es kam ein Mann Gottes zu mir und seine Gestalt war anzusehen wie ein Engel Gottes, gar erschrecklich, dass sie nicht fragte, woher oder wohin. Und er sagte mir nicht, wie er hieße. Er aber sprach zu mir, siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, so trinke nun kein Wein, noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an bis an seinen Tod. Da bat Manoah den Herrn und sprach, ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, dass er uns lehre, was wir dem Knaben tun sollen, der geboren soll werden. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs, und der Engel des Herrn kam wieder zum Weibe. Sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoah war nicht bei ihr. Da lief sie eilen und sagte sie ihrem Mann an und sprach zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der jenes Tages zu mir kam. Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach und kam zu dem Manne und sprach zu ihm, bist du der Mann, der mit dem Weib geredet hat? Er sprach ja. Und Manoah sprach, wenn nun kommen wird, was du geredet hast, welches soll des Knaben Weise und Werk sein? Der Engel des Herrn sprach zu Manoah, von allem, was ich dem Weib gesagt habe, soll sie hüten. Sie soll nicht essen, was aus dem Weinstock kommt, und soll kein Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ihr geboten habe, soll sie halten. Manoah sprach zum Engel des Herrn, lass dich doch halten, wir wollen dir ein Ziegenböcklein zurichten. Aber des Engel des Herrn antwortete Manoah, wenn du gleich mich hier hältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer tun, so magst du es opfern. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn, wie heißt du, dass wir dich preisen, wenn nun kommt, was du geredet hast? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen, der doch wundersam ist? Da nahm Manoah ein Ziegenböcklein und Speisopfer und opferte so einem Fels dem Herrn. Und er tat Wunderbares. Manoah aber und sein Weib sahen zu. Denn da die Lohe auffuhr vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn in der Lohe des Altars hinauf. Da das Manoah und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien nicht mehr Manoah und seiner Frau. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Ich kann diese Geschichte nicht auseinander trennen, darum mussten wir sie mal in einem Zusammenhang lesen. Ich habe drei Abschnitte. die ich ihn auslegen möchte. Erstens möchte ich damit mit so Kleinigkeiten anfangen, mit einem netten kleinen Zug dieser Geschichte. Nämlich, wie dumm ein Mann sein kann und wie klug eine Frau sein kann. Das ist also nicht der tiefste geistliche Gehalt, aber das andere komme ich dann gleich. Da kommt der Engel des Herrn und sagt der Frau ganz ausführlich, ganz genau, du bist unfruchtbar, du wirst einen Sohn haben. Und dieser Sohn, der wird ein Geweihter des Herrn sein, du sollst kein starkes Getränke trinken, du sollst kein Schermesser auf sein Haupt kommen lassen. Die Frau kommt nach Hause und erzählt es ihrem Mann. Das wird passieren. Da sagt er, Frau, auf dich ist kein Verlass, da muss ich selber noch einmal die Sache hören. Und dann betet er den Engel des Herrn an, erschein mir noch einmal. Und dann kommt der Engel des Herrn noch einmal zu der Frau. Und dann läuft sie zu ihrem Mann und sagt, er ist da. Nun kommt der Mann gelaufen und sagt, jetzt sag mir's mal, mir dem Manne genau, was da mit dem Jungen los sein soll. Da sagt der Engel des Herrn, genau dasselbe. Die Frau hat's ganz richtig gesagt. Sehen Sie, das ist geradezu zum Lachen. In Vers 7, nicht? Wie die Frau zum ersten Mal kam, da hat sie geradezu wundervoll gesagt, der Engel sprach zu mir, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, so trinke kein Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein von Mutterleib an. Die Frau hat das Wort des Engels ganz genau wörtlich aufgenommen. Sie hat ein Bombengedächtnis gehabt und hat es ihrem Mann vordeklamiert. Warum lässt der Mann, bittet der Mann, dass der Engel noch einmal kommt? Er ist überzeugt, Frau kapiert das nicht, nicht? Jetzt muss ich selber nochmal feststellen, wie die Sache ist. Und dann kommt der Engel des Herrn ein zweites Mal und ist selber verlegen und sagt, ja, ich habe der Frau das ja schon gesagt, nicht? Wie dir. Ich habe das, was ich der Frau gesagt habe, das sollst du halten und sonst nichts. Nun scheint mir beides köstlich zu sein, mit welcher Lächerlichkeit doch der Manoah sich der Frau überlegen fühlt. Er sich überlegen fühlt. In puncto Religion weiß ich viel mehr wie die Frau, das kann die gar nicht kapiert haben. Nicht? Das ist sehr lächerlich. Und mir ist, ich möchte den anwesenden Männern mal sagen, nicht? Man muss sich ab und zu mal selber ins Spiegel gucken, ob man nicht auch allmählich so eine kleine Papstrolle sich angewöhnt. Verstehen Sie? Die Gefahr ist nämlich deshalb groß, weil die Frau des Manoah so klug war, zu schweigen. Wenn ich Frau Manoah gewesen wäre, hätte ich gesagt, lieber Mann, ich habe das ganz genau aufdeklamiert, wie mir es gesagt worden ist. Und wie der Engel nachher kam und sagte, ja, ich kann da nichts anderes sagen, als der Frau gesagt hat, da hätte ich zumindest als Frau Manoah ein bisschen gelächelt. Und steht nichts von da. Die Frau hat ihn unendlicher Weisheit ihren Mann die Sache abspulen lassen. Darum musste ich so lange lesen. Einfach nur, weil der Manoah eingebildet war und seine Frau nicht gelächelt hat und ihn wusste nichts. Darum ist das Kapitel so lang geworden. Hätte der erste Besuch des Engels durchaus genügt. Sehr beschämt für uns Männer, verstehen Sie? Sehr ehrenvoll für Sie Frauen. Aber nun will ich gar nicht behaupten, dass Sie alle so klug wären wie Frau Manoah. Im Gegenteil, ich wollte Sie darauf hinweisen, also auf ein wundervolles Vorbild, dass Sie mal überlegen, ob nicht sehr viele Schwierigkeiten in der Ehe daherkommen, dass die Frau an der verkehrten Stelle ihren Mann auslacht, ja? Statt ihn seine eigenen Erfahrungen im Engel des Herrn machen zu lassen, ne? Ein törichter Mann, eine sehr kluge Frau. Ich möchte hier nicht weiterreden. Ich hoffe, Sie haben mich alle verstanden. Ja? Es ist immer was Lächerliches, wenn der Mann anfängt, so überlegen zu spielen, nicht? Und so päpstlich zu sein. Und es ist für eine Frau ganz herrlich, wenn sie die Weisheit hat, zu schweigen und den Mann wurschteln zu lassen. Nicht? Eine große Weisheit. Meine Frau sagte mal, Das hilft uns Frauen, unser guter Verstand, unser kluger Verstand, wenn die Männer nicht danach handeln. Da habe ich gesagt, ich möchte lieber in Freiheit meiner Dummheit folgen, als deiner Klugheit in Knechtschaft. Und auf der Ebene haben wir uns geeinigt. Das heißt, Sie verstehen, Frau Manoah war so klug, dass sie sagte, mein Mann ist im Augenblick furchtbar tödlich. Furchtbar tödlich. Aber das darf er. Das darf er jetzt. Und die wird nicht gegrillt. Aber das ist nur ein kleiner Zug. Man kann auch sehr alltägliche Dinge aus der Bibel lernen. Aber jetzt kommt mein zweiter Punkt. Und der zweite Punkt heißt die unfruchtbare Frau. Ich sagte letzte Mal als Einleitung, ich möchte das Alte Testament so lesen lernen, wie die ersten Christen es gelesen hatten, die das Neue Testament damals noch nicht hatten. Die nur ein Befehl Jesu hatten, sucht in diesem Alten Testament, diese Schrift zeugt von mir. Und es muss also für die neutestamentliche Gemeinde Wegweisung, geistliche Nahrung, Lebensweise sein, Glaubensstärkendes, genug drin sein. Sonst hätten die ersten Christen nicht von diesem Alten Testament gelebt. Und so möchte ich es lesen, das Alte Testament. Als wenn ich einer der Urchristenheit wäre, neue, nur mündlich müsste. Jetzt also die unfruchtbare Frau. Es war in Israel eine Schmach, wenn eine verheiratete Frau nicht Kinder bekam. Man sah das an als ein Gericht Gottes. In heute in einer Zeit der sogenannten Bevölkerungsexplosion, nicht, wo die Menschheit in solcher rasanter Weise zunimmt, kriegen wir so andere Vorstellungen. In Israel war es ein Gericht Gottes, wenn eine verheiratete Frau keine Kinder hat. Das muss man wissen, wenn man die ganzen alttestamentlichen Geschichten versteht. Und nun ist es sehr interessant, dass alle großen Frauen des Alten Testaments unfruchtbar waren. Diese Not der damaligen Frau durchmachten, dass sie ihrem Mann nicht den Sohn schenken, den Stammhalter. Sarah, sie ist alt geworden und hat kein Kind, nicht? Und als der Herr kommt und sie besucht und sagt, übers Jahr bist du ein Kindherzen, da lacht sie. Wird man von Sarah sagen, die alt geworden ist, dass sie noch ein Kindherz? Sarah war die Frau des Abraham. Sind drei Erzbrüder. Sucht und sagt, übers Jahr bist du ein Kindherzen, da lacht sie. Wird man von Sarah sagen, die alt geworden ist, dass sie noch ein Kindherz. Sarah war die Frau des Abraham. Sind drei Erzväter, Isaac, dessen Frau Rebekka ist und erst lange unfruchtbar. Sie bekamen dann alle Kinder, nicht? Aber sind zuerst alle in diese Not der Unfruchtbarkeit hineingestellt. Das ist gerade so eine Linie der Bibel. Dann die Rahel, die Frau des Jakob. Dann die Hannah, die Mutter des Samuel, die dort im Tempel weint, weil sie bei dem Tempelfest sieht, wie die Frauen mit ihren Kindern paradieren und sie hat kein Kind. Nicht? Im Neuen Testament, die Elisabeth, ist geradezu eine Linie in der Bibel. Dass Gott die Frauen, die er erwählt hat, die er lieb hat, die eine Rolle spielen in seinem Reich, die bedeutend sind, zunächst in diese Not hineinstellt, dass sie unfruchtbar sind. Sie bekam ihr Kind dann, aber zunächst fängt es mit der Unfruchtbarkeit an. Die Frau des Manoah. Verstehen Sie? Das ist eine Melodie der Bibel. Mir scheint das zunächst mal ein wichtiger Hinweis zu sein, dass Gott gerade die Menschen, die er zu besonderen Erkenntnissen und Erleuchtungen erwählt hat, denen er Licht geben will, die er zum Segen setzen will, die eine Rolle spielen in seinem Reich, also geistlich gesehen, dass er die zunächst immer zerbricht und in Not führt. Dass es nicht nach ihrem Willen geht. nicht nach ihren Wünschen gehen, dass es nicht glatt geht, dass sie das Kreuz tragen müssen. Das Kreuz ist nicht mehr eine Linie, das ist meine Wille, und der Querbalken dadurch, das Nein Gottes, das gibt ein Kreuz. Ich könnte es ja an Männern darstellen der Bibel, lassen Sie es mal gerade an diesen unfruchtbaren Frauen deutlich machen. Die Frauen, die nachher eine Rolle spielen irgendwo, die werden zunächst einfach zerbrochen unter dieser Not, dass sie unfruchtbar sind. Ich habe gestern in einem Buch einen ganz interessanten Satz gelesen, der mich sehr beschäftigt hat. Das heißt, wie kann ein Mensch trösten, wenn er meint, das Leiden sei etwas, was nicht sein darf? Das ist unser natürliches Denken. Leiden darf eigentlich nicht sein. Leiden müsste abgeschafft sein. Leiden ist anormal. Wie kann ein Mensch trösten, hieß der Satz in einem Missionsbuch von Izzedo, wie kann ein Mensch trösten, wenn er meint, Leiden sei etwas, was nicht sein darf? Und dann fährt der Mann fort. Nach der Bibel spielt das Leiden, das Zerbrochenwerden, das Gott nicht nach unseren Wünschen oft handelt, das Warten müssen, das innere Verzweifeln und Verzappeln, nach der Bibel hat das in der Heilsgeschichte seine ganz besondere Bedeutung. Seit dem Sündenfall gehört das Leiden zur Welt. Wer meint, Leiden gehöre sich nicht, ist ein Illusionist. Wissen, was Illusion ist? Eine Illusion ist, wenn man Mond für ein Lampion hält. Das ist eine Illusion, wissen Sie? Oder wenn man Wolf, einen reißenden Wolf, für einen kleinen zahmen Haushund hält. Das ist eine Illusion, nicht? Und wer meint, Leiden sei etwas Anormales, ist ein Illusionist. Seit der Sündenfall gehört das Leiden dazu. Und nun bei den Kindern Gottes, bei denen der Herr zu sich ziehen will, die er unter Jesu Kreuz bringen will, gehört das Leiden zur Erziehung Gottes. Große und kleine Dinge. Große und kleine Dinge. Dieses Unfruchtbarsein war ja noch nicht ein furchtbares Leiden, aber es war schwer, es war eine Schmach, es war ein Zerbrochenwerden, es war ein Durchkreuzen der Wünsche, verstehen Sie? So. Ich habe so gern den Satz, trotzdem im entscheidenden Augenblick mir immer nicht einfällt, von dem württembergischen Erweckungsprediger Fricker, der sagte, ein Christ muss die beschwerlichen Dinge lieb haben. Ein Christ muss die beschwerlichen Dinge lieb haben. Das ist sehr hart gesagt, nicht die beschwerlichen Dinge lieb haben. Ja? Dass in der Wagen genau kaputt geht, wenn man es eilig hat. Und so, wissen Sie, die beschwerlichen Dinge lieb haben. Wie kann man trösten, wenn man meint, das Leiden sei etwas, was nicht sein darf? Nein, es muss sein in der Hand Gottes zur Erziehung und Schulung seiner Kinder. Ich habe in den letzten Tagen einige innere Nöte durchgemacht im Blick auf meine Arbeit. Ich sage gar nicht drüber rein. Ich sehe die Dinge immer wie ein Bild. Ich stand auf einmal vor einer dunklen Wand. Und dann habe ich zum ersten, es war, als wenn ich es hörte im Ohr, als wenn mir es einer sagte, Weg hat er aller Wegen an Mitteln fehlt. Da habe ich gedacht, es ist mir immer zu leicht geworden in meinem Amt. Die Dinge haben sich immer vor mir so schön geebnet. Jetzt fängt Gott einmal an und lässt mich bis zum letzten Augenblick von der dunklen Wand stehen. Damit ich das lerne. Er hat Weg aller Wege. Verstehen Sie, das hat das, jedes kleine Schwierigkeit kann einen unerhörten Segen in sich haben. Wenn ich Ja dazu sage. Wenn ich es übernehme, nicht? Wenn ich es übernehme. Aber so ging es also der Frau des Manoah. Sie ist auch in diese Not, in dieses Zerbrechen gestellt. Lange Zeit. Aber dann heißt kam der Engel des Herrn und sagt, du bist unfruchtbar, aber nun sollst du schwanger werden, dein Sohn gebären. Nun. Diese Stunde wo die Frau Manoa aus dieser Schmach heraus durfte, hatte Gott bestimmt. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, das heißt durch den Glauben an Jesus, von Natur bin ich ja nicht, wenn ich durch den Glauben an den Sohn Gottes, weil er mich von Sünden reinwäscht, ein Kind Gottes bin, dann darf ich wissen, er nimmt die Not von mir in dem Augenblick, wo es er für richtig hält. Wo er es für richtig hält. Sehen Sie, meine Hochschule waren ja meine Gefängniszeit. Es gibt von den Franzosen Verlaine ein schönes Buch, das heißt Meine Spitäler, und ich möchte einmal einschreiben, meine Gefängnisse, meine Zellen. Und als ich einmal wieder in meiner Zelle saß, es war in Gelsenkirchen, und jetzt überkam mich die Nervosität. Ich dachte, alles schön und gut, ich habe mich geistig über Wasser gehalten, aber es ist äußerlich so schrecklich, so dreckig und so kalt jetzt, oder und ich friere und ich verhungere, ich träumte nachts immer von dem Braten, nicht? Verstehen Sie, wenn Sie so im Hunger sind, so grässlich verhungert, immer so eine Brühe, da schwamm was drin, das waren also Leichenteile von toten Katzen, aber es war schrecklich, einfach schrecklich, nicht? Ich konnte es nicht mehr. Verstehen Sie, einmal hat sie das Gefühl, ach, da helfen keine frommen Worte, ihr Geste kaputt, nicht? Und ich will jetzt raus. Und dann hatte ich mir damals vorgenommen, für mich selber den Propheten Malachi auszulegen. Ich hatte keinen Kommentar, keinen hebräischen Text, nur den Luthertext. Aber ich hatte einen Bleistift bekommen und ein Heft, und es fiel mir neulich wieder in die Hand, wie ich da mit ganz kleiner Schrift mir den Malachi ausgelegt hat. Und da komme ich gerade in dieser Stunde, wo ich denke, ich kann nicht mehr, an folgendes Wort. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und auf einmal sah ich das Bild vor mir, das Malachi. Wie ein Goldschmied, diesem Goldschmied, wie sie das Feuer gemacht hat und den Tiegel mit Silber da gefüllt hat. Und nun muss er einen Moment abpassen. Also, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, nicht? So war es früher. Abpassen, wo das Blei sich absondert und der sogenannte Silberblick, bis das wirkliche Silber zurückbleibt. Und dann muss er es am Feuer nehmen. Und da sitzt der Schmelzer und wartet. Er, der Herr, wird sitzen und schmelzen, die Kinder Levi reinigen. Und plötzlich wurde mir es überwältigend klar, während ich hier in der Zelle zapple, sitzt mein Heiland, der mich erkauft hat, regungslos, wie ein Schmelzer. Und sieht mich hier in meinem Tiegel schmoren. Und wo ich verzapple, sagt er, da ist noch so viel Blei drin, das muss noch länger auf dem Feuer bleiben. Nicht? Das sehen Sie. Er weiß den Moment, wo es gut ist, jetzt das Silber vom Feuer zu nehmen. So ging es der Frau Manoa. Lange Zeit trägt sie diese schwere Last für eine Frau aus Israel. Und dann kommt der Engel des Herrn. Doch Herr hat ihn gesandt, nicht? Er bestimmt die Stunde, wo es recht ist. Aber sehen Sie, jetzt könnte ich einen Schritt weitergehen. Jetzt ist genug gesagt von der unfruchtbaren Frau. Aber wenn wir jetzt hier wie Stollen treiben in die Bibel rein, wissen Sie, so Querstollen, dann müssen wir Folgendes feststellen. Die unfruchtbare Frau ist in der Bibel immer wieder ein Bild für die Gemeinde des Herrn. Für die Gemeinde des Herrn. Die Gemeinde des Herrn kann einer unfruchtbaren Frau sein. Das ist eine Bibelstunde, da sind 15 Leute, immer dieselben. Man kann machen, was man will, kommen nicht mehr. Nicht? Ist wie ein absterbender Baum. Die Familie wird nicht größer, nicht? Es werden keine Kinder geboren wie Tau aus der Morgenröte. Also keine Wiedergeburt, Sie verstehen den Ausdruck, nicht? Es bleibt alles, wie es ist. Die Gemeinde im Alten Bund zur Zeit des Jesaja die immer mehr zurückkamen, wo die Stillen im Lande, die dem Herrn dienten, immer seltener wurden, wo der Geist der Kanaaniter einzog in Israel, nicht so war das zur Zeit des Jesaja, wo der Gottesdienst immer äußerlicher wurde, formeller. Da war Israel eine unfruchtbare Frau. Ist unsere Kirche nicht auch so eine unfruchtbare? Ich will Ihnen meine Geschichte erzählen. Er erzählt mir neulich ein junger Pastor Folgendes. Er hat ein Gemeindeblättchen, das er mit mehreren Pfarrern rausgibt. Und da hat er für die Konfirmation einen kleinen Artikel geschrieben, ihr lieben Eltern, lasst uns doch die Konfirmation noch ernst nehmen. Eure Kinder, die werden also jetzt ein Gelübde ablegen vom Altar und werden wahrscheinlich doch recht ernst meinen. Und da bitte ich euch, macht nicht ein großes Saufgelage draus. Ich will euch mal ein paar Vorschläge machen. Erstens, macht abends rechtzeitig Schluss. Nicht, dass sind immer so ein paar Onkels, die wollen dann eine große Gemütlichkeit. Schickt die ab nach Hause. Macht um 9 Uhr abends noch eine kleine Schlussandacht. Sagt, jetzt singen wir noch ein Lied. Und dann beten wir das Vater unser. Und dann mögen die Onkels hinziehen, wo sie wollen. Zweitens, gestaltet Nachmittag ein bisschen, erzählt aus eurer Jugend und so, nicht? Und sorgt dafür, dass bei diesem Essen wenigstens ein Tischgebet kommt, dass das Kind nicht von der Kirche gleich in einen gottlosen Laden reinkommt, nicht? Lasst auch den Herrn Jesus dabei sein. So, also etwa so ein paar Handreichungen, die sehr verständlich sind, wie man ein christliches Familienfest feiert. Darauf kriegt er einen wütenden Brief von einem Redakteur einer Zeitung, über wahnsinnig geworden, wir leben doch nicht im Mittelalter, nicht? Konfirmation der Familienfest, da ging es rund und so, nicht? Und er verlange, dass dieser Brief jetzt abgedruckt würde. Und dann große Verhandlungen. Und ja, das muss man jetzt abdrucken. Und dann druckt das gemeine Blättchen seinen eigenen Dolch in sich selber in den Rücken stellt. Nicht. Wissen Sie, das ist tote Kirche, das ist absterbende Kirche, wissen Sie nicht? Das ist unbruchbare Frau. Was soll da noch geboren werden? Dieser Journalist doch ganz bestimmt getroffen gewesen von dieser Botschaft, weil er dachte, wie es bei ihm zugegangen ist, nicht? Der schlug doch aus, dem hätte man sagen müssen, tun Sie Buße, Sie Kerl. Nein, Herr Weltreich, verstehen Sie, wie weit ist unsere Kirche unbruchbare Frau? Was wird da noch geboren, nicht? In unseren Bibeln war früher so eine schöne Anweisung von August Hermann Franke, die Bibel zu lesen. Das habe ich so gern gehabt, einige Ratschläge zur Bibel zu lesen. In manchen Bibelausgaben, in denen jetzt unseren Gott sei Dank nicht, ist jetzt ein Aufsatz, wie die Bibel entstand, dass die Schöpfungsgeschichte natürlich nicht ganz wahr sei und das nicht ganz wahr sei oder zweite Petrusbrief, nicht vom Petrus sei. Das wird also hinten rein, nicht wahr, man verkauft die Bibel und gibt gleich die Anweisung, nimmt es aber ja nicht so ernst, nicht? Das ist ich könnte stundenlang weitermachen, Sie verstehen. Und so beginnt dann ein Seufzen. Wohl der Kirche, wenn ein Seufzen angeht, dass Gott auch seiner Gemeinde wieder Kinder schenke. Wissen Sie, Kinder, das sind Sonne, die geboren werden. Und wenn die Gemeinde des Herrn Kinder kriegt, dann heißt das, dass Menschen wiedergeboren werden, nicht wahr? Jetzt will ich Ihnen mal zwei Bibelstellen vorlesen, wo die Gemeinde mit der unfruchtbaren Frau verglichen wird, an der Gott das Wunder tut, dass ihr nun Kinder geboren werden. Die eine Stelle, nachsehen, Entschuldigen Sie, Jesaja 49, da heißt es, ich habe es falsch gemacht. Ja, ich hab's jetzt hier. Hebe deine Augen auf umher und siehe, alle diese kommen versammelt zu dir. Denn dein wüstes und verstörtes und zerbrochenes Land wird dir alsdann zu eng werden, darin zu wohnen, wenn deine Verderber fern von dir weichen. Dass die Kinder deiner Unfruchtbarkeit werden noch sagen vor deinen Ohren, der Raum ist mir zu enge, rücke hin, dass ich bei dir wohnen möge. Du aber wirst sagen in deinem Herzen, wer hat mir diese alle geboren? Ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese erzogen? Siehe, ich war allein gelassen. Wo waren sie? Verstehen Sie? Ich wünsche, dass die Bibelstunde so wäre, dass der Saal zu klein würde, nicht? Und dass hier Menschen wirklich zum lebendigen Glauben kommen. Nicht mal bloß herkommen und sagen, muss man auch mal reingeguckt haben. Sondern Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Nicht? Dass wir aus dem unfruchtbaren Baum aus der unfruchtbaren Frau eine hätte, die sagt, wo kommen sie alle her, diese Kinder der Unfruchtbarkeit? Oder ist dasselbe noch einmal, dasselbe Bild in Jesaja 54. Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als sie den Mann hat, spricht der Herr. Mach den Raum deiner Hütte weit und breite aus die Teppiche deiner Wohnung. Spare nicht, dehn deine Seile, die Unfruchtbare soll. Verstehen Sie, das ist ein wundervolles Bild, die unfruchtbare Frau, die trauert, die in Schmach ist. Das ist die Gemeinde, in der nichts mehr geschieht. Aber nun kommt der Engel zu der Frau des Manoah und sagt, jetzt sollst du schwanger werden, einen Sohn gebären. So kann der Herr Wunder geben, sein Geist schicken die Gemeinde hinein, dass es heißt, jetzt sollen die Kinder wiedergeboren werden, wie Tau aus der Morgenröte. Das ist auch ein Wort der Bibel. Das Bild von der Unfruchtbarkeit, meine Freunde, wird aber auch in der Bibel gebraucht vom einzelnen Christen. Das muss ich auch noch eben sagen. Jesus sagt einmal, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr Frucht bringt, eure Frucht bleibe. Wir können der unfruchtbaren Frau gleichen, dass Jesus sagt, ich habe dich gesetzt, dass du Frucht bringst, aber es ist keine da. Wo sind die Kinder, die durch dich wiedergeboren sind? Wo sind Menschen, die du zum Herrn geführt hast? Wo sind die Früchte der Liebe und der Gerechtigkeit in deinem Leben? Wo? Meine Freunde, es gibt ein Lied, das singe ich so gern mit meinen Jungs, da heißt, rausche unter uns, du Geist des Lebens, dass wir alle auferstehen. Lass erstorbene Bäume blühen, lass erfrorene Herzen glühen. Lass erstorbene Bäume blühen. Aber jetzt wollen wir noch zum dritten Punkt gehen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Der dritte Punkt, den ich behandeln muss hier in diesem Abschnitt, ist der seltsame Engel des Herrn. Der seltsame Engel des Herrn. Der Engel des Herrn kommt und sagt dieser Frau, du wirst einen Sohn haben. Nun kennen wir mehrere Engel Gottes mit Namen. Also bitte machen Sie klar, Engel sind keine Märchenfiguren. Sie sehen auch nicht aus, wie die Maler sie malen. Weder wie die Raphaelschen Engel, das sind kleine Putten, wie sind die goldige, so sind Engel nicht. Oder ich pflege zu sagen, Mädchen, denen die Flügel aus dem Nachthemd wachsen, so sind sie ja doch gewöhnlich dargestellt, wenn eine Weihnachtsaufführung ist, wenn wir als Kinder Weihnachtsaufführungen machen, da zogen meine Schwestern ihr längstes Nachthemd über alles nicht und kriegten goldene Flügel hinten angepappt. Ist doch so. So sind Engel auch nicht. Ich kann immer nur sagen, sonst hätten die Hirten auf dem Feld gekichert und wären nicht zu Tode erschrocken oder die Kriegsknechte gar in Ohnmacht gefallen. Aber wir kennen Engel mit Namen. Gabriel. Michael. Welcher war das hier? Lieben Freunde, es ist ganz deutlich und es liegt mir viel daran, dass Sie das für Bibelerkenntnis, was ich jetzt sagen will, aufnehmen. Hier haben wir es mit keinem von den viel tausendmal tausend Dienern Gottes zu tun, sondern hier haben wir es zu tun mit dem Herrn Jesus Christus selber. Der Engel des Herrn in dieser Geschichte ist der Herr Jesus Christus im alten Bunde. Sehen Sie, wir sagen, Gott hat es uns jetzt geht es nochmal ganz schwer. Können Sie noch zuhören? Ja. Wir sagen, Gott hat sich geoffenbart als ein dreieiniger Gott. Wenn mir eine Sache, ich soll es erklären, sage ich, kann ich nicht. Ich kann es nur immer so ein Hinweis, mir war ein Kleeblatt immer ein Hinweis. So habe ich meinen Konfirmanden klar gemacht. Das ist ein Kleeblatt, wie oft musst du pflücken? einmal. Wie viel ist denn also? Ein Blatt. Das ist ein Blatt? Nee, drei Blätter sind es. Also, drei Blätter. Wie oft rückst du einmal? Wir sehen, drei in einem. Aber das ist natürlich nur so eine Schneise hin. Ich kann die Dreieinigkeit nicht erklären. Ich kann nur sagen, Gott hat sich so geoffenbart. Als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Und wenn einer sagt, aber das im Alten Testament rauslesen zu wollen, das ist doch ein bisschen übertrieben. Jesus ist doch erst im Neuen Testament da. Dann bitte ich Sie mal, jetzt die Fragen aufzuschlagen. Lass einen Finger bei dem Text drin. Jesaja 48. Das ist eine der merkwürdigsten Stellen der Bibel. Jesaja 48. Also wer es jetzt nicht hat, lassen Sie es, hören Sie mal zu. Vers 13, da heißt es, also Vers 12, höre mir zu, Jakob und du Israel, mein Berufener, ich bin der Herr, dazu auch der Letzte. Ich bin der Erste und der Letzte. Meine Hand hat den Erdboden gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Was ich rufe, da steht alles da. Wer spricht hier? Der Vater oder der Sohn oder der Heilige Geist, wer spricht hier? Meine Hand hat den Erdboden gegründet. Hier spricht der Vater doch, oder nicht? Würden wir doch sagen. So, und nun kommen ein paar Verse und Vers 16, da spricht er immer noch. Ich habe es nicht im Verborgenen zuvor geredet. Und von der Zeit an, das war, bin ich da. Und nun sendet mich, der ich den Himmel ausgespannt habe, nun sendet mich doch Herr, sendet mich doch Herr und sein Geist. Da hören wir, dass durch Jesus Christus die Welt geschaffen wurde. Und das Ehres ist, der in den letzten Kapiteln des Jesaja spricht, oder nicht? Nun sendet mich der Herr. Wer ist denn das? Unseinbar. Nicht? Bei denen Sie, hier haben Sie die ganze Dreieinigkeit im Alten Testament schon an der seltsamsten Stelle, nicht wahr? Wo auf einmal deutlich wird, dass so vieles, was wir von Gott sagen, von der zweiten Person der Dreieinigkeit gesagt werden muss. Der Herr Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit, ist von Ewigkeit her beim Vater. Er kann sagen, meine Hand hat den Himmel ausgespannt und hat den Erdboden gegründet. Und nun sendet mich der Herr, das geschieht, als er Fleisch und Blut annimmt und Mensch wird. Aber er ist vorher schon da. Sehen Sie, meine Existenz begann mit meiner Zeugung, nicht? Ihre auch. Aber Jesu Existenz begann nicht damit, dass er im Mutterleib der Maria bereitet wurde, sondern da nahm er nur Fleisch und Blut an. Er spricht schon im Alten Bund. Und erscheint auch im Alten Bund. Und hier erscheint der Herr dieser Frau des Manoah und sagt, du wirst deinen Sohn haben. Es muss allerdings eine bedeutsame Geschichte sein, dass der Herr Jesus selber sich aufmacht, um das anzukündigen. Wenn das eine belanglose Geschichte vom Simson wäre, verstehen Sie, dann hätte genügt, wenn ein kleines Engelchen hingeschickt worden wäre, sagt das mal der Frau, da wäre noch eine ganze Menge gewesen. Nun kommt der Herr Jesus selber und teilt das mit. Und nun ist fantastisch, also Sie können mich fragen, woraus liest du das? Dann sage ich, aus dem Opfer, bitte in Vers 16. Da sagt der Manoah, ich darf es ihm fertig machen, nicht? Oder sind Sie jetzt zu müde? Darf ich Sie fertig machen? Wir haben heute ein bisschen viel, aber ich muss das ganze Kapitel nochmal lesen. Da sagte Manoah, darf ich ja nicht einladen zu einem Böcklein? Ich bereite dir eben ein Gericht. Da sagt der Engel des Herrn, ich esse von deinem Böcklein. Aber wenn du dem Herrn Opfer bringen willst, dann tu's. Dann bringt der Manoah dieses Opfer und verschwindet dieser Engel des Herrn in der Lohe. Und wenn Sie die ganze Sprache hier lesen, dann spüren Sie, wie auf einmal majestätisch der Herr spricht. Vers 16, aber der Engel des Herrn antwortet, Manoah,
Wenn du gleich mich hier hältst, esse ich doch deine Speisen nicht. Willst du auch dem Herrn Brandopfer tun, so magst opfern. Denn Manoah wusste nicht, dass der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn, wie heißt du, dass wir dich preisen, wenn kommt, was du geredet hast? Der Engel des Herrn sprach, was fragst nach meinem Namen, der wundersam ist? Da nahm Manoah ein Ziegenböcklein und opferte es. Und dann fährt der Engel des Herrn, verschwindet, und dann fallen sie auf ihr Angesicht und beten an. Es ist ganz klar, Engel werden in der Bibel nicht angebetet. Das ist so streng. Du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Nicht Menschen, nicht Gestirne, nicht der Sonne, nicht den Engeln. Die gehört unsere Verehrung und Anbetung. Nicht den Heiligen gehört unsere Anbetung und Verehrung, sondern nur dem dreieinigen Gott, dem Vater und Sohn und Heiligen Geist. Das ist so streng in der Bibel. Bitte, sie hüten sich vor jeder anderen Verehrung und Anbetung, nicht? Und wenn der Manoah hier anbetet, dann ist das nicht mehr ein Engel. Sonst hätte eine Stimme ihn hochgerissen. Was verehrst du den Engel? Das ist Heidentum. Sondern hier lässt sich doch Herr anbeten, ist doch Herr selber. Und das wird noch deutlich, so schön, Jesus ist da. Einmal sind wir Jesus. Der Name dieses Heilandes ist noch nicht offenbar. Dieser Engel des Herrn hat einmal mit Jakob gerungen am Jabbok. Kennen Sie ihn? Und hat der Jakob gefragt, wie heißt du? Und hat er gesagt, frag mich nicht nach meinem Namen. Hier heißt es wieder, wie heißt du? Und dann kriegt er gesagt, was fragst du nach meinem Namen, der doch wundersam ist? In Vers 6 am Schluss sagt die Frau, ich habe ihn gefragt, wie er hieße, aber er sagt es mir nicht. Verstehen Sie, das doch Herr ist da, aber sein Name ist noch nicht offenbar. Es wird nur gesagt, es ist ein wundersamer Name. Er heißt eine Verheißung, er ist ein Kind geboren. Er heißt wunderbar. Nicht? Was fragst nach meinem Namen, der wundersam ist? Und uns ist der Name offenbart und der heißt Jesus. Und Sie sind den Namen vielleicht so gewöhnt, dass Ihr Herz nicht ein bisschen schneller geht. Und die Bibel sagt, der Name ist wundersam. Mein Name ist wundersam. Und Sie müssen mal lernen, Jesus anrufen. Und mit dem Namen Jesus gegen die Finsternis zu streiten, dann werden Sie merken, dass die Hölle flieht vor dem Namen Jesus. So wunderbar ist er. Und Sie merken, dass der Sohn Gottes ist vor allem daran, wovon er spricht. Wovon spricht er? In Vers 15 heißt, Vers 5. Er wird anfangen am Schluss, Israel zu erlösen. Davon spricht der Sohn Gottes. Das ist sein Lied. Herr Jesus, hast du nur ein Trompetchen? Nur ein Trompetchen und das heißt Erlösung. Er wird anfangen, dieser Simson wird anfangen, Israel zu erlösen. Das ist als wie ein ausgestreckter Finger zum Kreuz von Golgatha. Wo der Heiland nicht mehr einen Simson verkündigt, der erlösen soll, wo er es in eigene Hand genommen hat und eine wirkliche Erlösung verschafft. Aber damit hat es zu tun, dieser Heiland, mit Erlösung. Verstehen Sie, davon redet er, das ist eine Melodie, das ist eine Trompete, Erlösung. Hier kündigt ja nun Simson an, der erlösen soll, so ein bisschen von der Philisterhand. Aber ich höre förmlich, wie es da hinüber zeigt nach Golgatha, wo er selber erlöst und die Engel ihn anzeigen müssen. Und ist nicht als einer feurigen Lohe gen Himmel fährt, das wie ein Vorbild und Hinweis auf die herrliche Himmelfahrt Jesu.